Ich darf meinen Dienst heute Nachmittag zu der Thematik, wenn aber dieses alles anfängt zu geschehen, blicket auf, hebet eure Häupter empor, weil euch eure Erlösung naht. Ich darf unter dieser Thematik nun etwas aus dem Philipperbrief zunächst einmal textlich wiedergeben und dann unter der Leitung Gottes, damit darf ich rechnen, durch seinen Geist hellen und darzustellen versuchen. Ich lese aus dem Philipperbrief, dem dritten Kapitel, zunächst einmal die Verse 8 bis zum Schluss, weil wir den Zusammenhang hier vernehmen müssen. Der Apostel Paulus zählt am Anfang auf, worauf er sich zunächst als ein frommer Jude verlassen hat und sagt dann: Das, was mir Gewinn war, dieses habe ich um Christi willen alles verwirkt geachtet. Ich achte jedoch in der Tat alles um des Überlegenseins willen der Erkenntnis Christi meines Herrn für Schaden und verwirkt. Ich achte es, Abraum zu sein, auf dass ich Christum gewinne und in ihm erfunden werde, als der ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben Christi kommt. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, ob ich auch irgendwie gelange zur Ausauferstehung, zu der aus den Toten. Nicht, dass ich das schon erhielt oder vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich auch das ergreifen möge, auf welches hin ich bin ergriffen worden von Christo Jesu. Brüder, ich schätze mich selber noch nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich, das, was da hinten ist, vergessend. Nach dem aber, was vorn ist, ausgestreckt, jage ich nach dem Ziele hin, zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo Jesu. So viele als wir nun vollkommen sind, mögen wir auf dieses sinnen. Und wenn ihr etwas anderweitig gesonnen seid, wird es Gott euch enthüllen. Indes, worin wir andere überholen, sollte dieselbe Gesinnung da sein, nach derselben Richtschnur die Grundregeln zu befolgen. Werdet meine Mitnachfolger, Brüder, und achtet auf die, die also wandeln, so wie ihr uns als Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich oftmals sage, und wiederhole es auch jetzt noch jammernd und klagend, den Feinden des Kreuzes Christi, deren Abschluss der Untergang ist, deren Gott der Leib und deren Herrlichkeit in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgertum oder unsere Politik hat sein Dasein in den Himmeln, aus welchem Ort wir auch auf den Retter warten, den Herrn Jesus Christus, der umwandeln wird den Körper unserer Erniedrigung, gleichgestaltet dem Körper seiner Herrlichkeit, überein mit der Wirksamkeit, die ihn befähigt, auch das All sich selber unterzuordnen. Ich muss sagen, dass ich immer wieder beim Lesen, gerade der paulinischen Briefe, tief innerlich getroffen werde und überwältigt werde von der Weisheit, die dieser Mann durch Offenbarung, durch den Heiligen Geist aus Gott selbst empfangen hat. Wie er oft in wenigen Sätzen die ganze Programmatik Gottes enthüllen kann, Welt- und Heilsgeschichte umfassend. So etwas, was wir hier lesen, das finden wir heute nicht in der Literatur, das können uns die Massenmedien nicht vermitteln, auch wenn hier noch so geistig intelligente Menschen im Spiele sind. Was sagt uns nun hier der Apostel und will er uns heute in die Endzeit hinein sagen? Einmal sagt er uns ganz klar, dass alles, was aus diesem Kosmos ist, bis hin zum feinsten religiösen Erleben nichts ist, gemäß der Herrlichkeit, die uns in Christus geoffenbart wird. Er sagt es ganz deutlich, alles, was mir vorher Gewinn war, das erachte ich jetzt für Schaden, für Kot oder Dreck, wie es auch übersetzt werden kann. Und ich meine, dass hier immer wieder eine Gefahr liegt, auch in unserem Leben, dass wir anstatt im Glauben des Christus gegründet und gewurzelt zu sein, wir religiös werden. Denn Religiosität stammt aus diesem Kosmos. Und wir wissen, dass gerade in der heutigen Zeit viele religiöse Strömungen da sind, die auch vom Feind gesteuert werden. Ich denke nur an den Islam oder auch an andere Religionen. Und gerade diejenigen, die religiös sind und auch christlich religiös sind, haben es sehr, sehr schwer. Ich habe das Wort auch schon mal hier zitiert, will es aber noch mal weitergeben, was ich mal las. Da sagt jemand, die meisten Menschen sind geimpft mit all den Sitten und frommen Formeln auch eines Christentums. Sie sind geimpft, sodass sie immun werden gegenüber den eigentlichen Anforderungen Jesu Christi. Man kann immun werden, wenn man religiös wird. Immun gegenüber dem, was Gott eigentlich will. Möchten wir doch auch all das, was an eigenem frommen Wesen da ist, als Verlust gottgemäßer Art erkennen. Denn es taucht nichts. Das muss Gott uns nehmen. Weil es uns aber oft Gewinn erscheint, ist das so schwierig. Und so müssen wir einmal auch mit Paulus Bilanz ziehen. Auch am Ende eines Jahres, wie viel im Verlauf des letzten Jahres nur Religiosität war. Und möchten wir dann um der Erkenntnis Jesu Christi willen, dann alles lassen. Denn nur wenn wir das Bessere erkennen, können wir das andere lassen. Mit Moral oder auch theologischen Anforderungen werden wir in der heutigen Zeit keinen Menschen gewinnen. Es kann nur die Kraft des Christus in der Offenbarung des erhöhten Herrn durch den Heiligen Geist etwas Neues geschehen. Und das soll in diesen Tagen passieren und darum ringe ich auch immer wieder. Nur wenn wir das Bessere haben, können wir das andere lassen. Es kann ein schmerzlicher Prozess sein, wenn Gott uns mal zeigen muss, was wir so alles festhalten. Wissen Sie, dass gerade auch beste religiöse Erfahrungen, selbst sogar geistliche Erfahrungen, wenn wir sie konservieren und nicht original frisch sind, uns zu einem Hindernis werden können? Und wissen Sie, dass Gaben auch zu einem Hindernis werden können, die sich zwischen uns und den Herrn stellen können? Das habe ich oft erlebt. Selbst das Gute, was Gott uns schenkt, kann der Feind des Besseren sein. Auch manche Erkenntnis, wenn sie nur rational bewegt wird, kann uns zu einem Hindernis werden. Wenn nicht alles, was Gott uns schenkt, umgesetzt wird in gottgemäßes Leben und in Praxisbewältigung, wird uns das auch zu einem Schaden. Und darum müssen wir das immer wieder erkennen. Ich habe erlebt, als meine Frau aus der katholischen Kirche herausgelöst wurde, was das für ein Kampf war. Sie hat gesagt, das war ein Kampf auf Leben und Tod. Oder haben Sie schon mal erlebt, wenn einer, der in einer extremen Richtung steckt, zum lebendigen Glauben kommt, was das für Kämpfe sind? Zeugen Jehovas oder solche, die in falschen geistlichen Erlebnissen irgendwelche Erfahrungen gesammelt haben und die für echt hielten. Das sind Kämpfe auf Leben und Tod. Paulus jedenfalls hatte das auch erleben müssen. Ihm konnte nur geholfen werden in der Begegnung mit dem erhöhten Christus. Und darum hat Gott diesem Paulus auch eine Sonderbotschaft gegeben, die nicht isoliert ist von dem anderen Wort. Aber er spricht oft von seinem Evangelium. Und er sagt nachher, werdet meine Nachfolger und Nachahmer. Warum? Weil er den erhöhten Christus geschaut hat. Und wir sollen das Wort des Christus, des erhöhten Christus, reichlich unter uns wohnen lassen. Und die Worte Jesu, die er zu Lebzeiten gesprochen hat, können wir nur begreifen, wenn wir die Stellung des erhöhten Christus heute auch als Haupt des Leibes erkennen. Und um diese herrlichen Erkenntnis, dieses erhöhten Herrn willen, konnte dann Paulus sagen, es ist alles, was ich bisher an religiösen Erfahrungen hatte, wie Dreck zu achten. Liebe Geschwister, wenn wir in falschen religiösen Erfahrungen oder Erwartungen standen, wir können es nur lassen, wenn der erhöhte Herr uns so groß wird. denn entscheidend ist immer wieder der Erkenntnis Jesu Christi. Und Erkenntnis heißt, nach Johannes 17, Vers 3, immer Lebenserfahrung und Begegnung mit dem erhöhten Gott. Das aber ist das ewige Leben, dass sie ihn, den höchsten Gott, und den Gott gesandt hat, Jesus Christus, erkennen. Und erkennen heißt eins sein. In der Gemeinschaft mit Jesus Christus dürfen wir alles dann für Dreck erachten. Ich wiederhole noch einmal, was ich auch schon mal hier zitierte, was Bruder Heller sagte. Dann, wenn wir das so erkennen, dürfen wir alles. Wir dürfen alles um Jesu Willen lassen. Dann geht es nicht mehr um die Frage, darf ich dies oder jenes noch? Dann wird die Liebe uns drängen, möchte Gott uns so groß werden. Ich bin dankbar, dass ich auch in der Erziehung meiner Kinder das lernen durfte, sie nicht gesetzlich einseitig eng zu erziehen. Und ich habe bei vielen Bekannten erfahren, die ihre Kinder ohne diese Liebe, ohne diese herrliche Erfahrung mit Christus gesetzlich erzogen haben, dass diese Kinder, sobald sie aus der Enge des Hauses herauskamen, dann die Welt in vollen Zügen genossen haben. Wir müssen uns fragen, wie wir in der Ermahnung zum Herrn erziehen. Das ist kein Laissez-faire-Stil, in dem Sinne, lass sie laufen. Nein, das Angebot der Liebe des Christus, die Erkenntnis Jesu verwandelt nur. Das ist Evangelium. Und ist nicht Petrus zusammengebrochen, als er den Herrn in seiner Größe erkannte? Gehe von mir, sagte er, ich bin ein sündiger Mensch. Wir können moralisch Sünden erkennen, aber die Sünde kann uns nur der Heilige Geist aufschließen. Und das ist die Sünde, dass wir uns diesem Jesus Christus nicht anvertrauen, nach Johannes 16. Das ist die Grundlage, auf der der Apostel Paulus dann aufbauen kann. Das ist der Grund nach 1. Korinther 3, auf dem wir aufbauen sollen. Dieser Grund ist gelegt durch Jesus Christus und er ist durch die Apostel und Propheten so fundiert worden. Nur auf der Basis können wir jetzt alles andere verfolgen. Und darum auch jetzt noch einmal die Frage, ist diese Grundlage klar bei uns? Haben wir eine Begegnung mit dem erhöhten Herrn gehabt, sodass sich dann alles verändert? Ich meine nicht mal nur eine Erweckung, die wir unter einer Wortverkündigung erfahren haben. Wir können auch Sünden ins Licht stellen. Es geht aber um die tiefste Sündenerkenntnis in dem Sinne, dass wir die Sünde erkennen. Und das ist das Prinzip unseres Verlorenseins. Um des Überlegenseins willen der Erkenntnis Christi Jesu heißt es hier, meines Herrn, um des Willen habe ich alles verwirkt. Auf dass ich Christum gewinne und in ihm erfunden werde, als der ich nicht meine Gerechtigkeit habe aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben Christi kommt. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Petrus schreibt, wir sind wiedergeboren. Wodurch? Durch die Auferweckung Jesu Christi. Die Grundlage unseres Heils liegt in dem Sterben und in dem sieghaften Auferweckt werden. Und der Glaube stützt sich immer auf das, was Gott tut und was er getan hat und was er kann, nie auf unsere Fähigkeiten. Das möchte ich Ihnen hier immer wieder ins Herz rufen. Und dann heißt es zu erkennen ihn und die Kraft der Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Nun beginnt ein Prozess. Wer das erfahren hat, dass Christus Grund seines Lebens ist, dass er weiß, ich habe neues Leben aus Gott, der sollte sich da nicht ausruhen. Es betrübt mich immer wieder, wenn ältere Geschwister Zeugnis ablegen und dann sagen, ja, vor 30 Jahren, als ich mich bekehrt habe. Und was lag dazwischen? Haben Sie einen Gott, der heute lebt? Sehen Sie, Sie haben doch auch heute gegessen. Sie zehren doch auch nichts von dem Weihnachtsbraten, oder? Oder gar von einem Weihnachtsessen, das schon jahrelang zurückliegt. Wir brauchen immer wieder original, frisch eine Begegnung, neues Leben aus diesem Herrn, und seinem Reichtum heraus. Christus und seine Gerechtigkeit gilt es festzuhalten. Er ist für uns dahingegeben. Er hat dem Vater gegenüber, dem Satan gegenüber, für uns volles Genüge erwirkt. Und so dürfen wir nun ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und dann auch in die Gemeinschaft seiner Leiden eingehen, das heißt den Kreuzesweg wählen. Darum habe ich auch dieses Lied gesungen, wenngleich auch etwas katholische Züge da drin sind, aber im Grunde geht es um eine Nachfolge auf der Basis des Heils. Die Reihenfolge heißt zu erkennen ihn und die Kraft der Auferstehung und dann die Gemeinschaft seiner Leiden. Ich bin dankbar, dass diese Reihenfolge von Paulus so gewählt wurde. Es heißt nicht, dass wir erst durch Leiden gehen müssten ohne seine Erkenntnis. Das bringt nämlich niemand fertig. Unsere Geschwister, die in totalitären Systemen leiden, auch körperlich leiden, können es doch nur, weil sie den auferstandenen Herrn erkannt haben. Und wenn ich an einen jungen Bruder denke in Russland, er war verheiratet und die Frau erwartete ein Baby, dass er bereit war, um dieses geliebten Herrn willen sich wieder inhaftieren zu lassen. Das kann doch nur einer, der diesen Herrn kennt. Wie war denn das zur Nazizeit, als viele diesem Herrn huldigten, diesem Führer, der ein tausendjähriges Reich aufrichten wollte? Wie viele haben denn danach eigentlich noch bekannt, dass sie bewusst diesem Führer folgten? Ich war nur Mitläufer. Ich habe nur das getan, was befohlen wurde. Nicht? So nicht bei Christen. Zu erkennen ihn und die Kraft der Auferstehung. Und Sie wissen, dass ich gern und immer wieder dieses Wort aus Epheser Kapitel 1 zitiere, dass diese gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten herausholte, diese Kraft auch in uns wirksam sein soll. Und da mache ich Mut. Diese Kraft ist immer größer als alles, was uns in diesem Kosmos begegnen kann. Darum sagt Jakobus auch, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen in Schwierigkeiten fallt. Was machen wir meistens, wenn Probleme oder Schwierigkeiten kommen? Wir sehen auf die Schwierigkeiten, wir jammern und klagen. Wenn Sie das begreifen lernen, dass gerade in Kreuzessituationen die Kraft der Auferstehung wirksam werden soll, dann sollten wir uns freuen. Denn wir kennen die Kraft der Auferstehung nur im Zusammenhang mit Kreuz und wir lernen diese Erfahrung nur auf dem Kreuzeswege, nicht theoretisch. Und das muss in diesem Zusammenhang auch von dem paulinischen Text her gesagt werden. Die Gemeinschaft seiner Leiden ist etwas anderes als die Leiden um des Ungehorsams und der Sünde willen. Ich glaube, darüber sind wir uns auch alle klar, dass 90% oder 95% der Leiden auf dieser Erde nicht um Jesu Christi willen geschehen, sondern um der Sünde willen. Und dass die schaurigen Kriege, die wir hinter uns haben, und die grausamen Dinge, die noch passieren werden, Gerichte Gottes sind, um der Sünde der Menschheit willen, ist uns auch klar. Und das haben wir auch aus dem Überblick von Bruder Muhl vernommen. Wenn die Gerichte kommen werden, wie sie auch in der Offenbarung uns angekündigt sind, sind das Gerichte um der Sünde willen. Zornesschalengerichte werden ausgegossen und die Gemeinde ist nicht gesetzt zum Zorn. Wir müssen hier differenzieren. Leiden ja, die Gemeinde ist nicht leidensscheu, wenngleich, wenn man auf sich schaut, sicher mit Furcht und Zittern darüber spricht. Aber wenn die Kraft der Auferstehung wirkt in uns, dann gibt Gott immer wieder Kraft, dass wir in den Schwierigkeiten auf dem Kreuzeswege durchstehen dürfen. Auch in diesen Tagen, wo die Welt immer mehr in den Abfallstrudel hineingerät. Und wo immer mehr dämonische Mächte sich kundtun. Wir müssen das real sehen, es wird nicht die Welt besser. Und darum will dieser Gott uns ausrüsten mit seiner Kraft, mit all seinen Möglichkeiten. Auch Jesus konnte nur in den Tod gehen, in der Gewissheit, dass der Vater in ihm war, in ihm wirkte und um der vor ihm liegenden Herrlichkeit willen. Diese Kraft der Auferstehung will jetzt wirksam sein und sie ist immer wirksam durch den Glauben. Dazu muss Gott uns die Hüllen wegnehmen nach Epheser Kapitel 1, dass wir ihn selbst erkennen und seine wunderbaren Möglichkeiten. Und seine Kraft ist immer in den Schwachen mächtig, in denen, die nicht selber können. Je mehr wir selbst, auch im Reiche Gottes, aktiv werden, wir unser Ich mobilisieren, umso weniger erfahren wir die Kraft Gottes. Wir sollten manchmal fragen, warum auch in der Hetze der Zeit wir Gläubigen nicht anders dran sind als die übrigen. Gott möchte, dass wir nicht um unseres Ungehorsams willen, nicht um unserer eigenen Initiative willen in Leiden kommen, sondern um Jesu willen. Ich will jetzt nicht im Einzelnen auf die verschiedenen Leidensarten eingehen, die noch in der Bibel angeboten sind, das habe ich ja auch schon mal getan, möchte aber in diesem Textzusammenhang immer wieder sagen, dass doch die Leiden um Jesu Christi willen den geringeren Teil ausmachen. Und darum sollten wir nach der Erkenntnis trachten, die hier aufgezeigt ist, dass wir erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung. Und dann sagt Paulus etwas in Vers 11, was uns nun den Blick vorwärts, ja aufwärts richten hilft. Es geht hier um die Frage der Ausauferstehung. Im Griechen heißt es da ex anastasis. Nicht nur um die allgemeine Totenauferweckung, wie sie uns in Offenbarung 20 beschrieben wird. Das habe ich auch schon erwähnt, wo dann die Bücher aufgetan werden, wo es da heißt, dass diejenigen, deren Namen nicht eingetragen gefunden wurden im Buch des Lebens, den zweiten Tod sterben müssen und als Gericht den Feuersee erleben. Feuer ist immer ein Zeichen des Gerichtes. Das ist für Paulus klar, da kommt er nicht hinein. Und auch wir, die Glaubenden, dürfen wissen, wenn wir gesetzt sind, mit ihm zu herrschen und regieren, wir haben ein anderes Ziel. Wir kommen vor den Bema Christu nach 2. Korinther 5, Vers 10, vor den Richtstuhl, wo nicht mehr über verloren werden und errettet werden entschieden wird, sondern wo es darum geht, dass deutlich wird, wie unser Kampfpreis ausfällt. Und danach ringt Paulus. Er wusste hier, dass er nicht zur Verwandlung kam. Es wird in 1. Korinther 15 einmal gesprochen von einer Entkleidung und einer Überkleidung. Die Entkleidung haben bisher alle Christen erfahren, auch die Gläubigen in Christo. Das nennt Paulus in 1. Thessalonicher Kapitel 4 Entschlafen. Das ist ein anderer Tod als der Tod, den die Ungläubigen erleiden. Das Physische kann oft gleich sein, aber wer in Christus lebt, erfährt zugleich, wenn er hier entschläft, den Durchgang hin zum Einssein in einem weiteren, höheren Maße. Bei Christus sein, davon spricht Paulus auch im Philipperbrief. Ich habe Lust abzuscheiden, heißt es in Philipper Kapitel 1, um bei ihm zu sein. Und nun rechnet Paulus wohl hier noch mit einer besonderen Gnade, die ihm zuteil werden kann in der Exanastasis, in der Ausauferstehung, wenn er auch zugleich dem Tode Jesu Christi gleichgestaltet wird. Und das weiß er wohl, dass er den Märtyrertod sterben wird. Es sind nicht alle dazu gesetzt, Märtyrer auch dem Leibe nach zu sein. Leiden Christi hat jeder, aber das in Setzungen Gottes. Danach streckt er sich sogar aus, um dann zu dieser Ausauferstehung zu gelangen. Es ist schon viel darüber geschrieben worden. Es gibt auch Berichte, wonach man die Gräber besonderer Heiliger mal untersucht hat und dass hier und da einige nicht mehr in den Gräbern vorhanden waren. Ich kann es nicht nachprüfen. Es mag sicher so etwas sein, damals, als Jesus Christus vom Vater auferweckt wurde, da geschah etliches an einigen alttestamentlich Glaubenden. Die sind auch aus den Gräbern herausgeholt worden. Eine Vorausauferstehung zum Zeichen des herrlichen Triumphes des Christus. Und so mag das hier und da angelthaft auch sein. Es gibt sogar einige, die von einer laufenden Ausauferstehung sprechen. Ich will es nur andeuten. Da kann nur Gott selber Klarheit geben. Das wollen wir jetzt nicht zu einem Dogma erheben. Paulus weiß auf alle Fälle, er ist von Christus ergriffen worden. Und was er noch nicht hat, ist die Vollendung. Und wie die Vollendung geschieht, auch bei uns, ob wir entkleidet werden oder überkleidet werden, das ist Gottes Setzung. Das kann man sich nicht machen. Und wir wissen von 1. Thessalonicher 4 her, dass die, die in Christo entschlafen sind, nicht später dran sind, als die, die entkleidet, überkleidet werden, wenn Jesus kommt, noch bei unseren Lebzeiten, dann dürften wir das auch erfahren. Wir wünschten das alles, lieber überkleidet zu werden. Aber wir haben sicher eine berechtigte Hoffnung, dass wir zu der Generation gehören dürfen, die nicht mehr das Entkleiden und das entkleidet werden erfahren müssen. Das weiß Gott, das dürfen wir ihm anbefehlen. Und Paulus wusste, er wird den Märtyrertod sterben und will dieses vollendet sein, nämlich auch seinem Körper gleichgestaltet zu werden. Das will er als Kampfpreis erwerben. Gnade wird uns angeboten durch Jesu Christi Leiden und Sterben. Wir sind errettet. Da ist nichts hinzuzufügen. Aber es gibt auch einen Kampfpreis, von dem spricht Paulus in 1. Korinther 9 und 10. Und hier heißt es auch, er jagt nach diesem herrlichen Ziel, dieser wunderbaren Berufung in Christo Jesu. Er streckt sie aus nach diesem Ziele. Und wir merken, es ist kein Spaziergang. Er ist überwältigt von diesem herrlichen Ziel, das ihm geoffenbart wurde in Christo Jesu. Er weiß, dass er ein herrliches Erbe hat. Er weiß, was für eine wunderbare Berufung der Gesamtgemeinde, dem Leib des Christus zuteil geworden ist, einmal mit ihm zu herrschen und zu regieren. Darum vergisst er alles, was da hinten ist. Möchten wir auch solche sein, die den Blick nach oben richten, die nicht zurückschauen? Ich habe hier einmal über 1. Korinther 9 gesprochen, über diesen Wettkampf. Und habe selbst ja als Sportler erlebt und habe viele Schüler auch im Sportunterricht dahin geführt, dass sie zu Wettkämpfern wurden. Aber es ist nur ein irdischer Wettkampf und habe erlebt, wie viele nicht als Sieger durchs Ziel gingen, weil sie die Wettkampfregeln nicht beachteten, weil sie zurückschauten, weil sie nicht trainiert waren. Und darum ist für uns wichtig, dass wir uns gottgemäß in diese herrliche Berufung einbeziehen lassen und dem Ziele nachjagen, damit wir den Kampfpreis erhalten. Und da wird es sicher Unterschiede geben, oder meinen Sie nicht? Lesen Sie mal 1. Korinther 15. Da steht eindeutig, dass es dann zunächst einmal Unterschiede geben wird. Ich bin sicher überzeugt, dass ein Apostel Paulus in einem etwas anderen Glanze dastehen wird. Erst dann, wenn Gott sein wird, alles in allen. Dann werden Unterschiede, Differenzierungen aufhören und dann kann Gott sein wunderbares Werk fortsetzen. Die Vollendung hatte Paulus noch nicht. Diesem Ziel jagt er nach. Aber er bringt dann zugleich noch etwas anderes zum Ausdruck, was wesentlich erscheint. Nämlich, dass man sich nicht damit begnügen soll, ich habe das noch nicht erreicht, sondern wie viele unserer nun vollkommen gesinnt sind, die sollen ebenso diesem Ziel nachjagen. Dann spricht er von einer Vollkommenheit, nicht von der Vollendung. Das muss unterschieden werden. Wir sind nach Kolosser Kapitel 2, Vers 10 bereits jetzt in ihm vollkommen. So wie bei einem Baby alles vorhanden ist. Ein Baby ist in dieser Entwicklungsphase vollkommen. So hat Gott in uns alles hineingelegt. Und nun gilt es, das, was in uns hineingelegt ist, zu entfalten. Das heißt, dieses Wachstum nicht zu verhindern. Wir sollen die Gnade nicht ungültig machen. Wenn wir der Gnade Raum geben,
wachsen wir gesund und normal und sind in jeder Entwicklungsstufe vollkommen. Und so werden dann auch mal Kindlein, wenn sie gesund gewachsen sind, im Glauben entrückt werden. So werden Jünglinge und Väter dabei sein, aber sie sind normal gewachsen. Und ich möchte noch auf etwas in diesem Zusammenhang hinweisen, was Paulus dann auch darstellt, was hinderlich sein kann. Es besteht auch die Gefahr, dass man nicht gesund und normal wächst. Es besteht die Gefahr, dass wir nicht vollkommen in unserer Entwicklungsstufe sind. Da geht es nicht um eigene Anstrengungen, sondern einfach um gesundes organisches Wachstum. Wenn wir etwas versäumen, und das soll uns jetzt in dem Folgenden beschäftigen. Paulus sagt, werdet meine Nachahmer und achtet auf die, die auch so wandeln. Habt uns zum Vorbilde. Und nun kommt das Negative. Viele wandeln, von denen ich euch oftmals sagte, es nun aber auch Wein bezeuge, von den Feinden des Kreuzes Christi, deren Abschluss der Untergang ist. Man kann ein Feind des Kreuzes sein. Und das in doppelter Hinsicht. Das möchte ich hier noch einmal aufführen. Ich habe einiges andeutungsweise hier von dieser Stelle auch schon immer wieder mit eingeflochten in meine Darlegung. Zuerst einmal ist klar, nach 1. Korinther 1, Vers 18, dass dieses Kreuz scheidet. Dieses Kreuz ist den Weisen dieser Welt eine Torheit. Auch den frommen Menschen. Es ist denen, die da glauben, eine Gotteskraft. Dieses Kreuz ist aufgerichtet als ein Zeichen der Scheidung und Entscheidung bei denen, die zum Glauben kommen, aber auch bei denen, die in der Nachfolge sind. Und es geht nicht nur darum, dass wir einmal Jesus im Glauben am Kreuz erblicken, wie es einem Lied heißt, jawohl, dann werden wir heil zur selbigen Stunde. Sondern dieses Kreuz soll ständig in unserem Leben scheiden und es soll dann der Wechsel kommen, dass nicht mehr Jesus am Kreuz hängt und ich auf dem Thron sitze, sondern dass Jesus auf dem Thron meines Herzens sitzt und ich am Kreuz hänge. Und da kann man ein Feind des Kreuzes sein, dass man den Schwierigkeiten aus dem Wege geht, dass man sein Ich peppelt, auch als Gläubiger, dass man sein Recht in einer Gemeinde fordert, nicht? Ich bin jetzt 20 Jahre älter, jetzt kommt ein Junger und ich soll nun beiseite treten. Ich habe 15 Jahre den Chor geleitet und jetzt soll ich nichts mehr taugen. Da wird jemand nicht begrüßt durch den Ältesten und schon ist er innerlich getroffen, beleidigt. Gibt solche Dinge, auch unter Gläubigen? Ja. Da ist einer in der Gemeinde in einer etwas anderen Position, der andere schaut auf ihn scheel. Ich könnte jetzt Dinge aufzeigen. Da werden wir Feinde des Kreuzes. Das beweist sich nicht erst im Martyrium, sondern in den praktischen Dingen des alltäglichen Lebens. Ob unser Ich auf dem Thron sitzt und der Herr nur am Kreuz hängt, gewiss, wir bekommen Vergebung für das. Oder ob wirklich der alte Mensch mitgekreuzigt nun auch am Kreuze hängt und hängen bleibt und Christus auf dem Thron des Lebens sich befindet. Es ist ein Prozess, liebe Geschwister. Ich habe es schon mal auch zum Ausdruck gebracht, wie es in einem Lied heißt. Wenn der Mensch ungläubig ist, heißt es nur ich, ich. Kommt er zum Glauben an Jesus, dann geht es meistens ich und Jesus. Auch im Werk für den Herrn, nicht? Junge Menschen, die evangelisieren mit einem Einsatz, das Ich ist noch stark dabei. Ich und Jesus. Und dann kommt der Wandel, Jesus, Christus und ich. Und Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich. Was ich nun lebe, lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Es ist eine gewisse Reife. Die Jünglinge, sagt Johannes, haben den Bösewicht überwunden. Und die Väter kennen den, der von Anfang an ist. Ach, möchten wir doch angesichts des Kommens des Herrn zu einer geistlichen Reife heranwachsen, wo wir auch unsere falschen, frommen Ambitionen beiseite lassen und wo wir nur ihn anschauen. Herr, dass du doch wirken kannst. Ich habe auch viel Einblicke gewonnen in fromme Werke. Was gibt es da, wo manchmal, wenn man von außen reinschaut, meint, da ist nur alles heilig und wunderschön, auch für Nöte und Problem. Oft gerade in frommen Werken. Meinen Sie nur nicht, dass der Teufel vor einem frommen Werk Halt macht und dass ich der Betreffenden nicht auch sich meldete. Beten Sie darum für solche, die auch im hauptamtlichen Dienst stehen. Möchten wir also Nachahmer des Apostels werden und auf die achten, die also wandeln, die das Vorbild des Kreuzes verstehen, die nicht sich selber rechtfertigen, nicht sich selber leben, sondern immer wieder ihn anschauen und so nach 2. Korinther 3 verherrlicht werden von einer Klarheit zur anderen. Das möchte Gott. Und lassen Sie mich noch auf zwei Gefahren in diesem Zusammenhang hinweisen. In Galater 5, Vers 1 sagt der Apostel Paulus den Galatern: Besteht in der Freiheit, zu der ihr berufen seid, und lasst euch nicht wieder unter das knechtische Gesetz bringen. Es besteht also die Gefahr, dass unsere in Christus gewirkte Freiheit durch eine Gesetzlichkeit in Gefahr gerät. Ich kenne viele, die in bestimmte extreme Richtungen hineingeraten, die mit einem solchen Einsatz und Eifer wirken und handeln, und doch merken sie nicht, wie auch nach dem Kolosserbrief andere Mächte und Kräfte dahinter stehen. Man kann sogar des eigenen Leibes nicht im gottgemäßen Sinne von der echten Schöpfungssituation her gedenken, sondern man kann ihn falsch behandeln. Ist nicht nur so wie im katholischen Raum, das ist ja bekannt, da viele den eigenen Körper nach den Worten des Apostels Paulus aber missverstehend traktieren, wie der Pfarrer von Ars, der ein ganzes Leben lang einen Stahlgürtel getragen hat, mit harten, spitzen Dornen nach innen auf den Körper gerichtet. Das ist eine falsch verstandene Heiligung. Sicher war er ein Kind Gottes, der an Jesus geglaubt hat. Aber es geht hier um mehr, dass wir nicht wieder unter das Joch des Gesetzes geraten. Dies darfst du nicht, jenes darfst du nicht, das musst du beachten. Kennen wir nicht auch in unseren Kreisen solche gesetzlichen Vorschriften? Dass der eine manchmal nach der Haartracht beurteilt wird oder nach dem äußeren Aussehen. Sicher soll alles ordentlich zugehen. Und wehe, wenn die gläubigen Frauen nicht eine sittsame Kleidung haben. Ja. Aber es kann leicht alles in Gesetzlichkeit umschlagen. Hüten wir uns also vor dieser Gefahr, dass unsere Freiheit in Christo gesetzlich beschnitten wird. Aber auch das andere, das steht dann in Vers 13. Da heißt es auch wieder: Besteht in der Freiheit, nur gebt dem Fleische nicht Raum. Und es kann auch eine falsch verstandene Freiheit sein, die alles hier mitnimmt, was diese Welt anzubieten hat. Ich habe in einem Jugendkreis jetzt kürzlich einmal auch dieses Problem angesprochen. Dann fragten mich diese jungen Menschen: Darf ich denn nicht in die Diskothek gehen? Darf ich denn nicht tanzen gehen? Und, ja. Ich habe es vorhin schon erwähnt, das ist eine falsche Frage. Nicht? Wir dürfen alles um Jesu Willen lassen. Das sollte eigentlich unser innerstes Motiv sein. Denn die meisten gehen ja nicht dahin, um ein Zeugnis für Jesus Christus dort abzulegen. Wir sollen unsere Freiheit nicht missbrauchen. Gott hat uns eine wunderbare Freiheit gegeben. Ich bin so froh, dass ich diese Freiheit in Christus immer mehr erleben darf. Ich bin früher auch hier und da gesetzlich eng gewesen. Möchte Gott uns zeigen, dass diese Freiheit in Christus eine Freiheit ist, die auf Liebesbasis unser Leben bestimmt. Und aus Liebe zu einem anderen tue ich nicht alles. Wenn Sie einen Menschen lieb haben, traktieren Sie ihn nicht. Wenn Sie einen Menschen lieb haben, fragen Sie ihn: Was hättest du denn gern? Das ist die Triebfeder. Und das soll die wahre Freiheit sein. Und sehen Sie, hier können wir zum Feind des Kreuzes werden. Und das steht ganz deutlich, und jetzt führe ich diese Linien aus hier drin.
Man kann, wie es hier heißt, den eigenen Bauch oder den Leib als Gott haben. Und ist das nicht in unserer Zeit eine ganz große Gefahr? Ich will aber zunächst nochmal Missverständnis ausräumen. Die Bibel ist nicht leibfeindlich. Gott hat uns einen Leib gegeben. Und in der Schöpfungsgeschichte wird gesagt, dass das, was Gott geschaffen hatte, gut war. Bis hin auch zur Sexualität, ich will das mal ansprechen. Das ist nicht Sünde. Aber was die Menschheit heute daraus macht, diese falsche Nacktheitskultur und das, was über die Massenmedien propagiert wird, und wie sich junge Menschen in Kommunen aufhalten, unverheiratet und Partnerwechsel pflegen, wie die Sexualität hier pervertiert, das heißt total umgedreht wird. Das ist Sünde. Nicht das Geschlechtliche an sich, wenn es unter der Führung und Leitung des Geistes geschieht, da wo es hingehört, wo sich Menschen lieb haben. Da kann der Körper oder der Bauch zum Gott werden. Und das verspüren wir, wie hier die dämonischen Mächte und Kräfte auch bis in die gläubigen Kreise hinein verführerisch wirken. Oder der Lebensstandard heute. Wir leben in einer Zeit, da uns alles angeboten wird, in Hülle und Fülle. Aber Paulus sagt auch, so ihr Nahrung und Kleidung habt, so lasst euch genügen. Wie war denn das, darf ich jetzt mal fragen, in gläubigen Kreisen? War es denn auch so, dass die gläubigen Frauen am Heiligabend so K.O. waren, weil sie dauernd nur fürs Äußere gesorgt haben? Ist doch oft so, dass ich dann Frauen begegne, die total fertig sind am Heiligabend, weil sie Wochen und Wochen geschafft haben. Sicher muss es manchmal sein. Aber es muss doch auch irgendwo mal sich in gläubigen Kreisen etwas anderes abspielen. Ich bin dankbar, das will ich aber auch nicht zur Norm machen, dass wir zu Hause wirklich den Heiligabend nur dazu benutzt haben, uns mit dem Worte Gottes zu befassen. Und wie ist auch dieses Fest auch in gläubigen Kreisen oft abgewehrt worden? Wir müssen denken, dass das hier steht, nicht als gesetzliche Mahnung, aber zu einem Hinweis, dass der Christus uns alles sein will. Sicher dürfen wir uns Geschenke machen und wollen uns erfreuen. Nicht, dass wir das falsch verstehen. Aber ist nicht das oft eine Last für viele? Dass wir in dieser Welt leben, so als hätten wir nicht, sagt Paulus. Die da haben, als hätten sie nicht. Oder glauben Sie, dass wenn wir total belastet sind mit dem Ballast dieses Kosmos, dem Herrn, dann einmal völlig frei entgegengerückt werden? Ich nehme auch dieses Wort ernst. Das ist nicht falsche Heiligung. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Aber es ist ein heilig gemacht sein in Christus. Er ist uns gemacht von Gott zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Das ist wieder Evangelium. Lassen wir uns doch von seiner Liebe und von seiner Herrlichkeit anstrahlen, dann können wir den Ballast dieser Erde dahinten lassen. Und wie ist es mit der Ehre? Das wird ja hier auch angesprochen. Ehre bei Menschen. Ich muss mir das selber immer wieder sagen. Wie ist das, wenn du neben einem hohen Ministerialbeamten sitzt? Verhältst du dich da anders, als wenn du einen sozial schwachen Menschen bei dir hast? Ich bin dankbar, dass wir immer wieder uns auch um sozial Schwächere kümmern dürfen. Da gilt keine gesellschaftliche Position. Ich habe gewiss mit Professoren und hohen Ministerialbeamten zu tun, aber freue mich genauso, wenn ich ganz einfältige Menschen zu uns... Das sind solche Möglichkeiten. Bitte nicht falsch verstehen, nicht aus eigener Gesetzlichkeit so etwas produzieren, sondern ich meine, wenn der Christus uns herrlich geworden ist, dann wird uns das zur zweiten Natur, dass wir ein Zeugnis auch sagen dürfen und dass wir uns freuen dürfen, auch um Jesu Christi willen, dann Schmach zu dulden. Ich habe bewusst nach dem Heimgang meiner Frau
in die Zeitung ein Zeugnis gesetzt, weil ich ja dort in dem kleinen Städtchen bekannt bin und habe auch viele Gespräche anschließend gehabt. Und es war mir auch bewusst, dass das vielen ein Ärgernis war. Aber zu unserem Herrn dürfen wir Liebe haben. Möchte das noch mehr der Fall sein, dass wir um Jesu Willen auch hier und da Schmach leiden. Wir haben noch keine körperliche Leiden um Jesu Willen zu durchstehen. Aber möchten wir doch auch irgendwo klar die Trennungslinien ziehen. Es muss doch deutlich werden, ob wir auf dem schmalen oder auf dem breiten Weg wandeln. Und ich sage manchmal, viele verwechseln leider den Bürgersteig auf dem breiten Weg mit dem schmalen Weg. Ich sage mir, liebe Geschwister, das selbst zuerst. Und nun nochmal der herrliche Ausblick zum Schluss. Weil unser Bürgertum oder unsere Politik, wie es eigentlich heißt, unser Wandel dort droben ist, soll unser Schatz da sein. Wenn wir dauernd auf das Irdische trachten, ist das ein Beweis dafür, dass unser Schatz nicht da oben ist. Paulus kann das bezeugen. Unser Bürgertum, unsere Politik hat sein Dasein dort droben. Und von dort her erwarten wir auch unseren Erretter. Nicht der Erretter bei der Bekehrung und Wiedergeburt, sondern der, der dann kommt, um unseren Leib der Niedrigkeit zu verwandeln. Und wir dürfen uns freuen, es wird eine Generation geben, die erleben darf, dass dieser Leib der Niedrigkeit nicht entkleidet, sondern überkleidet wird. En atomo, in einem solchen kurzen Augenblick, den wir gar nicht fassen können. Das ist auch mit dem Verstande nicht zu begreifen. Und wir dürfen auf ihn warten. Das ist unsere Zielrichtung, dass wir mit dem Haupt vereinigt werden, aber nur dann, wenn auch unsere ganze Liebe bei ihm ist. Und ich sag's mir selber immer wieder, Herr, entzünde deine Liebe in mir, dass ich dich wieder lieben kann, denn er muss uns zuerst lieben und hat uns zuerst geliebt. Wir können nicht aus uns heraus die Liebe zu Christus produzieren. Versuchen Sie das mal, das geht nicht. Ebenso wenig, wie Sie einen unsympathischen, einen asozialen Menschen, einen Gammler lieben können. Können Sie das von Natur aus? Ich nicht. Wir können nur den Herrn lieben, wenn er seine Liebe in uns hineingibt. Und darum ist so wichtig, dass wir dieses Ziel kennen. Ach, was gibt es für Zielvorstellungen? Ich hörte jetzt in Langensteinbach, wie ein Bruder sagte, da wäre mal eine Schwester zu ihm gekommen, die würde sich freuen, im tausendjährigen Reich dann mal mit einem Löwen spielen zu dürfen. Schauen Sie sich das mal an, nicht? Auch eine Berufung. Ich freue mich sicher, wenn das mal sein wird. Das steht ja in der Bibel, nicht? Und ich glaube jedem Wort. Bruder Muhl sagt immer, wir sind so töricht, jedem Wort zu glauben. Nicht? Die Löwen werden mal Stroh fressen, wenn der Satan gebunden ist. Aber das ist doch nicht unser Ziel. Oder schauen Sie sich mal an, was die Zeugen Jehovas für Ziele haben. Die wollen hier mal eine große Rolle spielen. Sicher ist da eine gewisse Gottesvorstellung. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist zunächst einmal, dass wir zur Sohnschaft bestimmt sind und dass wir dem Vater dargestellt werden als Erstlinge aus dem ganzen Kosmos. Das ist diese wunderbare, herrliche Heilskörperschaft, der Leib des Christus. Es gibt keinen treffenden Vergleich als diesen Leib des Christus, wo wir lebendige Glieder sein dürfen. Und auf ihn dürfen wir warten. Und wir haben diese herrliche Zukunftsaussicht, dass wir ihn anschauen, verwandelt werden. Und es wird bald sein. Darum ermuntern wir uns und freuen wir uns auf diesen herrlichen Tag. Und darum wollen wir auch die Beschwerden, die Nöte, den Kreuzesweg hier akzeptieren für uns. Paulus sagt, dass dieser Zeit Leiden gar nicht wert sind, all dieser Herrlichkeit. Und er sagt an vielen Stellen, auch in Römer 5, ich freue mich in den Leiden. Auch im 2. Korintherbrief wird das dargestellt. Und was hat dieser Mann gelitten? Es gilt diesen herrlichen Kampfpreis, dieses herrliche Kleinod ins Auge zu fassen. Wir werden bald vollendet. Noch ist das nicht der Fall. Aber wir sollen vollkommen sein, gesund und normal wachsen. Und ihn anschauend ist immer das beste Mittel, so verwandelt zu werden, bis auf den Tag. Und dann wissen wir, er ist der Garant dafür. Ich habe gestern Abend 1. Thessalonicher 5 zitiert. Er ist getreu, er wird es tun, bis auf den Tag seines Kommens. Und darum sollen wir uns solche Worte herausgreifen, Mut machen, die Verheißungen nehmen. Alle Verheißungen sind Ja und Amen in ihm. Gott zu lobe, durch uns, nicht ohne uns. Alle Zeit im Triumph des Christus, wieder ein Wort. Gott hat eine solche Fülle, er macht's, keine halben Werke, auch an uns nicht. Wer in uns angefangen hat, das Werk, er wird es auch vollführen. Und da möchte ich uns Mut machen, dass wir so eine herrliche Zielsetzung haben. Der Körper der Niedrigkeit wird umgestaltet, und zwar dann zu seiner Herrlichkeit, mit der Wirksamkeit, die ihn befähigt, das Ganze all sich untertan zu machen. Die gleiche Kraft, die im All heute schon wirksam ist, und diese Abermilliarden Sternen und Sternensysteme hält, ist nicht aus sich heraus geworden. Dieser Gott, der über den Makrokosmos verfügt, der auch den Mikrokosmos, die kleinste Atomwelt, kennt und beherrscht, und alles ist in einer wunderbaren Harmonie und Bewegung. Der Gott, der diese Kraft heute da schon investiert, der wird auch nun das alles verwandeln und uns mit ihm. Was sind das für Zukunftsaussichten? Wir bleiben nicht die Alten, die hier oft Nöte, Schwierigkeiten, Leiden haben. Es sind viele Ältere hier unter uns, die auch manche Sorgen und Lasten zu tragen haben. Aber wir sollen aufwärts schauen. Sorget nichts, er sorgt für uns. Und auch alle falsche, fromme Sorge sollen wir ablegen. Er hat ein herrliches Ziel. Und damit darf ich mich nun auch hier verabschieden. Ich muss nun heute noch aus bestimmten Gründen fort. Ich habe noch ein paar hundert Kilometer zu reisen und verabschiede mich dann nach dem Lied gleich so von hier. Ich bin dankbar für diese Tage. Möchte es der Geist Gottes gewirkt haben, dass dieses Wort "erhebet eure Häupter" uns ständig beflügelt, weil Gott selbst der ist, der uns immer wieder auch emporreißt und er der Garant des Sieges ist. Wir haben eine herrliche Zukunft. Wandeln wir nur der Berufung gemäß, dass wir ihm keine Schande machen. Und wo es geschehen ist, sollen wir um Reinigung und Vergebung bitten, dass er uns neu füllen kann mit seiner Liebe, damit wir dieses Ziel gemeinsam erreichen. Wir wissen nicht, ob wir nächstes Jahr nochmal die Konferenz haben. Wir dürfen aber wissen, wenn wir ihm treu sind, da droben werden wir uns dann wiedersehen und ihn verherrlichen dürfen. Und dann bleibt nur Anbetung übrig. Das ist auch meine tiefste Sehnsucht, ihn zu verherrlichen. Amen.
Liebe Geschwister, dass wir in solcher Weise Evangelium hören dürfen und es aufnehmen können, fähig sind, solche überragenden Gottesherrlichkeiten fassen zu können und in sie hinein versetzt zu werden durch die Gnade und den Geist, der uns geschenkt ist. Was Paulus uns in diesen Ausführungen nach diesen Zeugnissen in Philipper 3 vor Augen führt, dürfen wir bezeichnen als eine einmalige, ja fast erschreckende Gewinn- und Verlustrechnung. Paulus hat nicht nur alle seine frommen Aktiven auf Null abgeschrieben, sondern er hat sie als ganz unheimliche bis und mit unflätige Passiven gebucht. Sogar die Gerechtigkeit nach dem Gesetz. Stimmt's oder habe ich recht? Pflegte Bruder Heller gelegentlich zu fragen. Verstehen wir eins, dass ein Mensch aus Israel, ein echter Jude, sich vorerst an solchen Zeugnissen nur ärgern kann und einen solchen Zeugen vom Erdboden verschwinden lassen möchte. So gewaltig sind die Dinge. So wunderbar sind die Dinge, die Gott uns in Christo geschenkt hat, dass alles in dieser Schöpfung gar nicht mehr in Frage kommt, überhaupt beachtet zu werden, verglichen zu werden. Na, wenn nicht mal die Leiden wert sind, verglichen zu werden, wie viel mehr alles andere, nicht? Wie viel weniger alles andere. Ein Berner, bekannter, ja fast weltberühmt gewordener Theologe, soviel ich weiß, lebt er nicht mehr, hat es schriftlich bezeugt, der Apostel Paulus hat uns das Christentum verpfuscht. Ist das auch ein Zeugnis? Jawohl, das ist ein klares Zeugnis. Der Mann hat wenigstens eines ganz klar gesehen, nämlich, dass das Evangelium, das Gott dem Apostel Paulus persönlich anvertraut hat, etwas ganz anderes ist, als was allgemein als Evangelium verkündet wird. Wer will, darf sich jetzt sogar an mir ärgern. Ja. Dem kann ich unmöglich böse sein. Warum? Ich glaube, am meisten habe ich mich schon an mir selber geärgert. Adolf Heller pflegte zu sagen, seit 40 Jahren versuche ich, den Arthur Muhl zu ärgern. Aber es ist mir leider bis heute noch nicht gelungen. Ja, so. Warum? Weil ich mich gründlich selber an mir geärgert habe. Das genügte schon. Dann ist man dankbar für dieses Evangelium der Gnade Gottes, wo nur noch Gnade gilt, die alles andere nicht mehr duldet. Jeden Anspruch, mit dem wir antreten könnten vor Gott, vermeintlich, begraben mit Christo, gekreuzigt, begraben lassen. Alle Aktiven als Passiven buchen, jeden Anspruch in dieser Welt abschreiben. Ich bin so weit, dass ich den letzten Satz aussprechen kann. Die der Welt gebrauchen, als gebrauchten sie ihres nicht. Und so weiter, haben wir noch gehört. In Christo können wir all diesen Herrlichkeiten, ja, sind wir gelöst, befreit von all dem, und die Herrlichkeit Jesu Christi ist uns so wunderbar, so einmalig, so überragend, geschenkt und offenbart, ja, dass wir von hier aus in wunderbarer Dankbarkeit jede Freundlichkeit unseres Gottes in diesem irdischen Leben so wahrnehmen können, mit einem Genuss, mit einer Freude. Ja. Erst aus diesem Gelöstsein von allem Kosmischen, ja, können wir die Dinge des Kosmos wunderbar anbetend, dankend gebrauchen. Mein letztes Wort heißt Paulus an Timotheus: Übe dich, griechisch, treibe Gymnastik in der Gottseligkeit. Das ist die Sache. Suche, was droben ist. Übe dich in der Gottseligkeit. Und wenn ich in Christo, in Gott selig bin, glückselig bin, dann gilt was? Die Gottseligkeit hat die Verheißung sowohl dieses Lebens als des zukünftigen Lebens. Halleluja, Amen.